Ein Titel mit dem schönen Namen Salamander aus dem am Freitag erscheinenden neuen Pol-Album Wald eröffnete die zweite Stunde der Radio 1 Elektrobeats. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann und mit ihm hier jetzt im Studio Stefan Bethge, besser bekannt als Pol. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Olaf, vielen Dank.
Ja, die Zeit vergeht. Das letzte Mal warst du hier bei mir Interviewgast zum Vorgängeralbum Steingarten 2007. Das ist schon wieder 8 Jahre her. Du bist ja international nicht nur ein gefeierter Musiker und Live-Act, sondern hast seit vielen Jahren dein eigenes Mastering-Studio und da natürlich viel Kundschaft und volles Programm. Darüber werden wir später noch ausführlich sprechen. Trotzdem vorangestellt die Frage, das Album Wald musste als Steingarten-Nachfolger doch ziemlich lange reifen, wie ein guter Wein, obwohl ja als Vorboten auch schon 2011 und 2012 3 Vinyl-EPs unter dem Namen Waldgeschichten erschienen sind. Welche Gründe hatte es, dass es danach doch noch ziemlich lange gedauert hat?
Stimmt, du hast mich oft gefragt, wenn wir uns irgendwo getroffen haben, das war. Ich weiß es ehrlich gesagt selber gar nicht so hundertprozentig. Ich glaube, es war einfach nach dem Release von Steingarten, war ich erst sehr lange auf Tour. Dann hat es relativ lange gedauert, bis ich wieder wirklich im Studio mich also wieder Fuß gefasst habe. Die Maxi-Reihe war ja eher so, ich habe ein paar Stücke fertig, die ich ganz gerne veröffentlichen würde. Da ist ja nie so ein Albumdruck dahinter. Also eine Maxi mit 2 Stücken kann man schnell mal machen. Da muss nicht immer ein Überbau dazu und ein Konzept und so weiter. Irgendwie, wohingegen beim Album wollte ich mir dann schon irgendwie so viel Zeit lassen, dass es auch Hand und Fuß hat zum Schluss und irgendwie sich auch weiterentwickelt. Also ich glaube, dieser Prozess, etwas zu finden, was sich weiterentwickelt hat, das hat so lange gedauert.
Erst einmal Glückwunsch zu dieser extrem tollen Platte, die wir heute auch im Vinyl- bzw. CD-Format verlosen. Ich habe sie in der letzten Zeit sehr, sehr häufig gehört und entdecke immer wieder neue Sounddetails und Feinheiten, die ich toll finde. Als zentrales Thema und Inspiration diente dir diesmal der Wald. Wann und durch was ausgelöst kam dir diese Idee, Wald als roten Faden für dieses Album zu nehmen? Und was macht für dich generell die Faszination des Waldes aus?
Mir geht es eigentlich eher darum, dass der Begriff Wald oder Wald nur ein Platzhalter ist. Es sollte auf gar keinen Fall irgendetwas Mystisches sein oder Deutschtümlerisches oder so. In der Zeit, wo ich auf der Suche war nach neuen Inspirationen oder neuen Ideen zu einem Album, bin ich einfach, um Ruhe zu finden, relativ oft rausgegangen und im Wald spazieren gegangen. Was im Wald dann passiert, gestalterisch oder per Zufall, Wald ist ja eigentlich ein großes Chaos oder Natur ist ein großes Chaos, half mir eigentlich eine musikalische Struktur, wenn ich die einmal gedacht habe, mit einem Bild im Wald zu assoziieren. Das war also der Platzhalter. Ich habe ein Foto von diesem Waldbild gemacht. Und wenn ich zu Hause im Studio saß, konnte ich mir dieses Bild anschauen.
Das hing dort, ja?
Nö, ich habe es auf der Kamera gehabt. Nicht? Also es reichte dann, mir das auf dem Computer sozusagen wieder anzugucken. Und dann habe ich mich an die Stimmung erinnert, die ich zu dem Zeitpunkt bei dem Spaziergang hatte. Das war eigentlich wie ein Skribbelbuch für einen Maler oder einen Schriftsteller, der einfach sich eine Notiz macht, war es das Foto des Waldes. Ja, danach hatte das gar nicht mehr so viel mit dem Wald unterm Strich zu tun. Es war eigentlich bloß der Platzhalter.
Wald ist in 3 Akte aufgeteilt mit jeweils 3 Titeln. Eingangs gehört aus Akt 1 Salamander. Welche Funktionen haben für dich diese Akte?
Das ist eine Choreografie. Die Stücke sind in einer bestimmten Reihenfolge entstanden, beziehungsweise gehören für mich blockartig einer bestimmten Ästhetik zusammen. Und das sind immer diese 3 Stücke, die für mich eine Einheit bilden, so wie bei einem choreografierten Tanzstück oder bei einem Ballett oder so, wo man halt eine bestimmte Form für den ersten Akt hat, eine bestimmte weiterführende Form für den zweiten und dann der dritte oder je nachdem, wie viele Akte geschrieben sind, führen dann bis hin zum Ende dieses Stücks. Also ich halte diese Platte Wald für relativ narrativ und da fand ich es sinnvoll, so eine Art musikalischen Kontext zusammenzufügen und dadurch eine Guideline beim Hören zu geben. Deswegen ist es auch immer mit 6 Sekunden Pause unterbrochen, jeder Akt, sodass man Luft holen kann, verdauen kann und dann sich dem nächsten Akt widmen kann. Man kann zum Beispiel auch Pause drücken und sich wie in einem Theater einfach einen Sekt holen und dann weiterhören.
Bevor wir uns weiter unterhalten, hören wir aus dem neuen Pol-Album Wald Moos Live. Studiogast in der zweiten Elektroid-Stunde ist Stefan Bethke, Acker Pol, und dessen erstes Album nach 8 Jahren Wald erscheint an diesem Freitag, und Stefan hat für die Elektrobeats-Hörerinnen und Hörer Vinyls und CD-Alben mitgebracht, die er noch signieren wird, zumindest die CDs. Die gibt es natürlich nicht einfach so zu gewinnen. Schreiben Sie mir, wie Ihnen die neue Platte mit Polmusik gefällt und was für Sie die Faszination des Waldes ausmacht.
Radio 1 Elektrobeats. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Fax 0331 97 99 3 31 509. Elektrobeats@radio1.de. Radio 1
Elektrobeats. Kennwort Pol oder Pole, Wald, und dann noch vermerken Vinyl oder CD und natürlich Ihre Adresse nicht vergessen. Zuerst gehört das Stück Moos Live. Auf dem Album gibt es insgesamt 3 Tracks, die in Klammern mit Live versehen sind. Kannst du dich erinnern, wo oder in welcher Situation diese Live-Aufnahmen entstanden, und hast du die verwendet, weil da besonders magische musikalische Momente entstanden sind, die im Studio nicht so sehr rekapitulierbar waren?
Das ist eher über einen langen Zeitraum entstanden. Das sind ja die 3 Stücke, die auch auf den Maxi schon enthalten waren. Und im Laufe der Jahre, wo ich das immer live gespielt habe, haben sich die Stücke ganz schön verändert. Also das mit diesen verzerrten, gitarrenähnlichen Klängen kam eigentlich erst bei der Live-Version dazu. Und sie wurden auch immer kompakter und immer komprimierter. Insofern weiß ich jetzt gar nicht, bei welchem Konzert das im Einzelnen so entstanden ist. Aufgenommen wurde das in den letzten 6 Monaten halt hier in Berlin im Studio, wo ich das dann immer wieder live gespielt habe und dann die beste Version davon rausgesucht habe. Aber ich finde es, ich fand bei diesen 3 Stücken, dass sich diese extrem positiv entwickelt haben, nachdem ich sie einfach mal 2 Jahre auf den Bühnen der Welt gespielt habe irgendwie, weil die Reaktion vom Publikum hat da doch etwas bewegt, und ich habe so ein bisschen die Längen rausgenommen, die Intros gekürzt und einfach ein bisschen mehr Dampf dahinter gegeben. Bin mit den Fassungen einfach sehr, sehr glücklich.
Du bist ja weltweit unterwegs. Wo ist besonders euphorisch die Reaktion auf deine Musik? Eher Japan so oder Amerika oder?
Ach, eigentlich überall. Also ich war jetzt gerade auf dem Mutec Festival in Kanada und danach in Seattle und Boston. Das war so eine Art Preview-Tour. Kurz davor, 2 Monate davor, habe ich mit Marcel in Malmö auf dem Unsound und CTM Kollaborationsfestival gespielt. Das ist eigentlich überall mehr oder weniger gleich. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie die Anlage ist. Bei meinen Bässen muss die Anlage relativ gut sein. Wenn das gegeben ist, kann man eigentlich immer damit Spaß haben.
Wir sprachen gerade darüber, über die Vinyls Waldgeschichten 1 bis 3. Die sind 2011 und 2012 veröffentlicht worden. Da sind jetzt auch auf diesen Vinyls, du sprachst gerade darüber, die Stücke haben auch Metamorphosen durchlaufen. Einige Stücke sind auf den Vinyls, die man jetzt auf der CD und auf dem Vinylalbum nicht findet. War das so gedacht, dass das exklusive Sachen sind, die nur in diesem EP-Kontext veröffentlicht werden?
Es war eher so, dass ich ein Album machen wollte, wo nach Möglichkeit keine Stücke drauf sind, die schon mal vorher in einer ähnlichen oder gleichen Form veröffentlicht wurden. Bei den 3 Stücken, die es jetzt doch aufs Album geschafft haben, ist die Veränderung so stark, dass es für mich eigentlich schon fast ein neues Stück geworden ist. Insofern haben es die 3 gepackt. Die anderen Stücke von den Maxis finde ich nach wie vor sehr gut. 2 davon habe ich nie wirklich live gespielt. Insofern haben die keine Metamorphose durchlaufen. Und die anderen waren dann doch nicht verändert genug, sodass ich einfach dann jetzt auch nicht das Album unnötigerweise strecken wollte.
Dein schlicht mit 1 überschriebenes erstes Album als Pol erschien 1998. Dein Künstlername, das wissen eventuell noch nicht alle Hörer, hast du dir gegeben durch die Arbeit mit einem defekten Waldorf-Pol-Analogfilter, dessen Knacksen typisch damals für deinen Sound war. In den vielen Jahren haben sicherlich zahlreiche Journalisten in Rezensionen immer wieder versucht, deine Musik passend zu umschreiben, zu charakterisieren. Gibt's da einige, die du in ihren Formulierungen besonders treffend findest in Bezug auf deine Polmusik?
Ich glaube, am allerpassendsten fand ich damals die Bezeichnung Urban Dub. Das fand ich ganz gut. Das hat ein Kollege hier aus Berlin von dir in die Welt gesetzt, der Thaddäus Herrmann von der jetzt leider nicht mehr existierenden Dibak.
Ja.
Aber das hat sich damals ein bisschen durchgesetzt. Den Dub-Einfluss habe ich und die Musik war ja auf jeden Fall sehr von der Großstadt inspiriert.
Und in der internationalen Presse, fällt dir da noch ein Beispiel ein?
Um ehrlich zu sein, im Moment nicht. Habe ich aber auch schon wieder verdrängt, weil ich sowieso nicht so um Kategorisierungen interessiert bin.
Ja, ist schon klar.
Vielleicht hast du ja einen.
Ich denke drüber nach. Vielleicht auch für Nicht-Musiker unter den Elektrobeats-Hörern und Hörern verständlich, wie und auf welchem Equipment kreiert Pol in seinem Studio Musik? Und wenn du ein neues Stück in Angriff nimmst, wie gehst du da vor? Also vom rhythmischen Gerüst, einer Melodie oder auch vielleicht verschiedenen Samples?
Es ist fast alles über analoge Synthesizer und Rhythmusmaschinen gemacht im Studio. Es ist ein traditionelles altes Analogstudio mit analogem Mischpult und Outboard-Equipment und so weiter. Ich nehme natürlich im Computer auf und da wird es dann auch teilweise editiert oder weiterverarbeitet, aber die Klangquelle ist eigentlich fast immer rein analog.
Was sind das für Sachen, die da so bei dir stehen?
Verschiedenste Synthesizer von Minimoog über Korg, MS-20 oder Sequential Circuit T8. Ich habe auch noch einen alten DX7, von der erste Fassung, irgendwie der rauscht allerdings ganz ordentlich. Rhythmusmaschinenmäßig jetzt bei dem Waldalbum und auch bei den vorangegangenen Maxis war eigentlich so die Inspirationsquelle meistens diese Rhythmusmaschine, die aus einer alten Hohner Rhythmusbox aus den 70er Jahren von einem Bekannten von mir zusammengebaut wurde. Die Oszillatoren wurden getrennt und ein Step-Sequencer dazu addiert, mit dem man die einzelnen Töne oder einzelnen Instrumente ansteuern kann. Und die hat diesen merkwürdigen, eirigen Drum-Rhythmus, den man auf dem Album ganz gut hören kann. Das ist auch meistens irgendwie Inspiration. Es geht meistens mit einer Rhythmusstruktur los. Da kommt ein Bass dazu und dann versuche ich halt, mir so Strukturen zu überlegen. Ich habe ja jetzt keine Melodie in dem Sinne oder keine Lyrics drin oder irgendwas, so dass ich eigentlich eher strukturell denken muss als melodisch gesehen.
Wenn du auf Tournee gehst, da schleppst du aber nicht die gerade erwähnten analogen Teile mit, sondern schon Laptop.
Ja, das ist alles im Laptop abgespeichert. Allerdings habe ich sehr, sehr viele analoge Outboard-Geräte dabei, wie kleine Fußpedale, Delays, Reverbs, Verzerrer. Ich fahre alles über ein analoges Mischpult auf der Bühne, sodass ich die Stücke live sehr stark beeinflussen kann, wirklich dubben kann. Ich kann Kanäle rausnehmen, mit anderen zusammenmixen, verzerren, modifizieren, modulieren. Das ist ein relativ flexibles Setup.
Wenn du den Vorgänger Steingarten, der vor 8 Jahren erschien, und deine damalige Arbeitsweise, dein Equipment im Studio, die Ästhetik mit heute vergleichst, hat sich da viel verändert oder ist das etwa gleich geblieben?
Für mich ist die ästhetische Herangehensweise immer eine relativ ähnliche. Also es geht immer um erst das Anhäufen von bestimmten Sachen, dann die Reduktion und möglichst warme, dubbige Sounds dazu zu addieren. Also zwischen Steingarten und Wald ist für mich jetzt von der Methodik her nicht so viel passiert. Worauf ich immer achte, ist, dass das Vokabular sich ergänzt. Also wo jetzt Steingarten zum Beispiel mehr in die Richtung Club ging, ein bisschen schnellere Stücke hatte, die teilweise 110, 115, 120 BPM hatten und sehr viel mit sehr designten Klangbildern gearbeitet hat, ging es mir hier bei dem Waldding eigentlich eher um so eine Langsamkeit, um eine Entschleunigung und vor allen Dingen auch darum, irgendwie wie kann ich ein Element hinzufügen, was ich bisher nicht hatte. Und das ist eben in Form von diesen verzerrten Sounds geschehen, die dann teilweise, wenn man es jetzt nicht weiß, dass es alles mit einem analogen Synthesizer gemacht ist, durchaus auch eine Gitarre hätten sein können. Nur kann ich nur keine Gitarre spielen, deswegen habe ich einen analogen Synthi.
Wir kommen zu zwei weiteren Titeln aus Wald, aus Akt 2 und Myzel und Wurzel. In der musikalischen Umsetzung, welche Assoziation hattest du da, als du sie kreiert hast? Du sagst, es war so eine Art Platzhalter, der Begriff Wald. Gab es da bei Myzel und Wurzel irgendwelche Gedankengänge?
Naja, Myzel ist ja das, was man vom Pilz nicht sieht, also alles das, was sich unterirdisch weitertreibt, ähnlich der Rhizomatik zum Beispiel irgendwie. Ne? Es geht um die Verzweigung, es geht um das sich ausbreiten, ohne dass es so plakativ nach oben getragen ist. Und Wurzel ist ebenfalls etwas, was sich unter der Erde weiter ausbreitet. Und diese beiden Vorstellungen, also einfach darüber nachzudenken, etwas nicht zu sehen und trotzdem die Verbreitung oder die Linienführung, die weitergedacht werden kann, sich vorzustellen, war eigentlich für mich Auslöser für diese zwei Stücke. Zwar zu unterschiedlichen Zeiten, es war zuerst Myzel und dann Wurzel, aber trotzdem gehören diese beiden Teile für mich zusammen und deswegen sind sie auch in einem Akt untergebracht.
Studiogast in der zweiten Elektroid-Stunde ist Stefan Bethge Acker-Pohr und dessen erstes Album nach 8 Jahren Wald erscheint an diesem Freitag. Und Stefan hat für Elektrobeats-Hörerinnen und Hörer Vinyls und CDs dieses großartigen Albums mitgebracht, die er noch signieren wird. Die gibt es natürlich nicht einfach so zu gewinnen. Schreiben Sie mir, wie Ihnen die neue Polmusik gefällt und was für Sie so die Faszination des Waldes ausmacht.
Radio 1 Elektrobeats. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Fax 0331 97 99 3 31 509. Elektrobeats@radio1.de.
Kennwort Pol Wald und noch vermerken Vinyl oder CD und natürlich Ihre Adresse nicht vergessen anzugeben. Zuletzt gehört aus Wald Myzel und Wurzel live. Stefan, du bist gebürtig aus Düsseldorf, über Zwischenstation Köln lebst und arbeitest du seit vielen Jahren in Berlin. Von der international gepriesenen Düsseldorfer Musikszene und dem Spirit, und da meine ich nicht nur Kraftwerk, hast du da viel in deiner Jugend mitbekommen, beziehungsweise hat dich das in irgendeiner Weise beeinflusst?
Ja, natürlich. Also wenn man in Düsseldorf aufwächst und musikalisch erzogen wird, dann kann man an Leuten wie Kraftwerk oder DAF oder anderen nicht vorbei, nicht? Also das ist vollkommen klar. Ich bin jetzt noch nicht ganz so alt, als dass ich jetzt bei Kraftwerk so direkt schon Konzerte gesehen hätte. Das war dann erst ein bisschen später, so Richtung Ende ihrer ersten Zeit, Anfang der 80er Jahre. Aber trotzdem war das natürlich überall und man bezog sich natürlich auf bestimmte Historien, ist ganz klar. Wobei dann aber meine persönliche musikalische Entwicklung relativ schnell auch in so Richtung Avantgarde-Jazz-Geschichten ging und dann später Hip-Hop relativ starken Einfluss auch hatte. Und ich bin dann ja, weiß gar nicht mehr genau wann, Anfang der 90er nach Köln gezogen, wo ich dann 6-7 Jahre gewohnt habe, um dann Mitte der 90er Jahre nach Berlin zu kommen. Erst ein bisschen gependelt, dass ich in Köln noch eine Wohnung hatte und dann endgültig 96 nach Berlin umgesiedelt. Aber trotzdem ist dieser Einfluss immer noch ganz klar da. Das kann man auch nicht, das will ich auch gar nicht leugnen.
Wir sprachen zu Beginn dieser Stunde darüber, dass du nicht nur ein international gefeierter Musiker und Live-Act bist, sondern auch dein Scape-Mastering-Studio hast. Wer gehört da so zu deinen Klientel? Kannst du da vielleicht ein paar Namen nennen, vielleicht so der letzten Woche oder des letzten Monats?
Also ich habe ganz unterschiedliche musikalische Produktionen, die bei uns für Vinyl gemastert werden. Das geht von elektronischen Sachen. Ich mache extrem viel für das Label Shitkatapult hier aus Berlin zum Beispiel. Ja. Mache aber auch fast alles für Uncanny Valley, was dann eher so in Richtung Techno und House geht, was das recht interessant ist. Ich arbeite aber genauso auch für Mute. Oder für Ninja Tune, da habe ich jetzt gerade das neue King Midas Sound Album gemastert. Ich mache für Martin Gore, habe ich sein letztes Album gemastert, für Mute Records. Martin Gore und Vince Clark habe ich auch gemacht damals. VCMG, genau. Ich arbeite aber auch für The Orb. Also das Album The Orb mit Lee Perry habe ich auch gemacht. Also es ist relativ breit gefächert. Ich bin da nicht nur so festgelegt auf eine Geschichte. Was besonders viel Spaß gemacht hat, war, ich habe die Dreifach-Vinylbox für Wim Wenders 70. Geburtstag komplett regemastert und auf Vinyl geschnitten. Das war auch ein sehr schönes Projekt.
Du hast gerade spannende Sachen schon erwähnt. Gibt es so im letzten halben Jahr so deine persönliche Top 3, die Favorites, wo du sagst, ja, also persönlich, das hat mich völlig umgehauen. Vielleicht jetzt gerade auch diese Dreifach-Vinyl-Box, zählt da vielleicht dazu? Vielleicht noch zwei andere?
Naja, also diese Dreifach-Vinyl-Box, das ist ja, das sind ja alle Stücke, die in Wim Wenders Filmen vorgekommen sind. Die kennt man natürlich, nicht? Von U2 über Knieper und wer halt alles, Campino ist mit drauf, Bab ist mit drauf und so. Das sind alle Stücke, die man kennt.
Das waren jetzt auch die Score-Sachen.
Ja, genau, waren genau die Scores, die damals im Film vorkamen, die habe ich halt remastert und auf Vinyl geschnitten. Das war jetzt nicht unbedingt jetzt musikalisch ein Highlight für mich, sondern eher, weil ich dieses Projekt unheimlich schön finde. Ne?
Aber vielleicht musikalisch so deine...
Ich finde das schwierig. Ich höre so viel Musik täglich im Mastering-Studio, dass ich ehrlich gesagt nicht so richtig viel Zeit habe, mich abends dann auch noch privat mit Sachen auseinanderzusetzen. Aber was auf jeden Fall für mich eine sehr schöne Platte gewesen ist, ist Peter Mannerfeld. Das ist sehr experimentelles Zeug, was ich aber wunderbar finde. Er ist der Produzent von Fever Ray, der auch so solomäßig ein ganz anderes Projekt macht, was dann hauptsächlich aus Modularsystemen besteht. Fand ich extrem spannend. Mir fällt es ein bisschen schwer, wirklich so in der Kiste rumzusuchen und zu sagen, okay, das oder das. Ist auch ein bisschen unfair, dann wieder einige Leute auszublenden.
Wenn ich rumbohren. Ja. Das sehr schöne Artwork deines am Freitag erscheinenden Albums Wald basiert auf einem Foto von dir. Wo ist das entstanden?
Das ist auf dem alten Schmugglerweg zwischen Österreich und Deutschland am Chiemsee entstanden.
Wir haben ja schon einige Titel aus Wald in dieser Stunde gehört. Weitere Titel heißen Kauz, Aue, Käfer, Fichte oder Eichelheer. Wie war es mit der Namensgebung? War das ein schwieriger Prozess oder musste das Kind irgendwie einen Namen haben?
Naja, wie bei Instrumentalmusik immer, es ist relativ kompliziert, einen Namen zu finden, weil keine Message dahinter steckt. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, das dann irgendwie, H2O Quadrat zu nennen oder irgendwie sowas. Es gibt ja einige Alben, die so betitelt werden. Für mich geht's darum, alle Titel bezeichnen das oben, unten, horizontal, vertikale und das Verbindende dazwischen. Deswegen gibt's Begriffe wie Myzel und Wurzel und Aue, die ich mehr nach unten fokussiere. Dann gibt's aber eben auch Wipfel und Fichte und das sind eben die Sachen, die nach oben streben. Und dann gibt's eben das Verbindende, das ist dann zum Beispiel der Vogel, Eichelheer oder der Kauz oder wie auch immer, der sowohl oben als auch unten sich befinden kann. Also das ist wieder für mich einfach ein Platzhalter, um mich an die Stimmungen zu erinnern. Mhm. Das habe ich schon bei den ersten drei Alben gemacht. Da gab's ja Titel wie Kirschenessen. Mhm. Ist entstanden, weil ich im Garten bei meinem Vater Kirschkerne weitspucken gemacht habe. Und dieses Geräusch war so im Kopf, also hieß das Stück Kirschenessen. Mhm. Das hätte genauso gut auch irgendwie anders heißen können.
Die Phase der Entstehung deiner neuen Platte war eine relativ lange. Wann ist für dich ein Titel fertig? Man kann ja unendlich verändern, Sounddetails oder Sample-Sachen addieren oder wieder weglassen. Das ist wie in einer Malerei, da kann man ein Bild auch diverse Male übermalen.
Ich höre eigentlich relativ zügig auf. Also wenn das Ding ausformuliert ist für mich, dann bremse ich auch. Ich tendiere nicht dazu, die Sachen nochmal dreimal neu zu machen. Entweder das hat funktioniert im ersten Wurf oder es hat eben nicht funktioniert. Es kann jetzt mal eine Woche dauern oder auch zwei, je nachdem, wie kontinuierlich ich daran weiterarbeiten kann. Das sind ja auch aufgrund meines Mastering-Jobs auch noch Tage dazwischen. Aber grundsätzlich befürworte ich eher die Methode, okay, das Stück ist fertig und wenn ich damit nicht 100% zufrieden bin, dann versuche ich das, was ich nicht geschafft habe, im nächsten Stück dann fertig zu kriegen. Also vielleicht war das auch der Grund, warum ich 8 Jahre gebraucht habe. Es sind viele Stücke geschrieben worden, die aber niemals die Öffentlichkeit erreichen werden. Die sind sofort irgendwo verschwunden.
In der neuen Ausgabe des Groove-Magazins gibst du Auskunft über die Entstehung des Making-of von Eichelheer. Mit dem endet auch dein Album. In der Erklärung verwendest du Begriffe, das hast du eben auch schon getan, wie oben und unten, Zwischenräume, Brechungen von horizontalen und vertikalen Linien. Das ist ein längerer Artikel, vielleicht exemplarisch nochmal an Eichelheer.
Naja, also Eichelheer hat ja auch noch diese Zweigeteiltheit, dass das Stück fängt relativ ruhig an, mit relativ warmen Bässen und einer angenehmen Songstruktur, die dann Richtung Mitte hin eigentlich aufgebrochen wird und mit diesen sehr komisch reinkommenden, verzerrten Sounds weitergeführt wird und relativ abrupt dann ganz zum Schluss aufhört. Das, was da die Inspiration zu dem Track war, ganz einfach im Wald passierte so eine lustige Geschichte, dass ich was beobachtet habe und ein paar Vögel und so weiter und eigentlich diese Ruhe total genossen habe und auf einmal ging diese, ich nehme an, das war eine Kettensäge oder irgendwie sowas, nicht so weit von mir entfernt los und ich hörte eigentlich auf einmal keine Ruhe mehr, sondern nur noch dieses schrille Geräusch. Und es war vorbei mit der Idylle und mit der Ruhe. Und alles, was ich vor mir gesehen habe, flog auf einmal in die Luft und war weg. Und diese gesamten Brechungen, all das, was innerhalb von dieser Stimmungswandel, der innerhalb von einer Sekunde passiert ist, den habe ich eigentlich versucht, auf dem Stück festzuhalten. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. So eine Beobachtung ist ja immer was sehr Persönliches. Aber ich denke, in dem Stück hört man ganz gut die Ruhe am Anfang, die dann langsam unterbrochen wird und auf einmal zerfällt und dann eben nur noch mit fast schon schrillen, komischen, metallischen Sounds gegen Ende geführt wird.
Radio 1 Elektrobeats in der zweiten Stunde mit dem Studiogast Pol zu seiner am Freitag erscheinenden großartigen Platte Wald. Und zuletzt gehört das Stück Eichel her. Ja, ich fand, hast du sehr passend beschrieben. Wie gesagt, wir verlosen das neue Album im CD- bzw. Vinylformat. Mails an Elektrobeats mit K als ein Wort at radio1.de. Kennwort Pol Wald. Fast zum Schluss die Frage, hattest du Zeit, neben deinen vielen Aufgaben in deinem Mastering-Studio in der letzten Zeit auch Konzerte zu geben? Beziehungsweise zweiter Teil der Frage, ist im Zuge der Veröffentlichung jetzt am Freitag von Wald, ist da eine Tournee geplant?
Also ein paar Konzerte hatte ich ja schon erwähnt, die jetzt über den Sommer und Frühjahr stattgefunden haben. Malmö, Mutek, Seattle, Boston. Jetzt am 24. September haben wir Record Release Party in London im Village Underground mit dem Unsound Festival zusammen. Das wird auch, glaube ich, sehr schön, weil da ist noch Robin Fox und Uwe Schmidt, TM, mit dabei. Die spielen ihre Lasershow, das wird ganz spannend. Und natürlich sind da für nächstes Jahr bzw. Ende des Jahres Tour in Japan geplant und USA und dann baut sich das so auf. Aber da sind wir noch wirklich in der Mache, da ist noch nicht alles zu Ende.
Abschließende Frage, wenn du auf eine ganz kurze Formel deine neue Platte Wald charakterisieren solltest, wie hört sich in deinem Selbstverständnis der Pol Sound 2015 an?
Wow, das ist schwierig. Aber ich würde sagen, es ist dubbiger Pop-Elektronik.
Gut, lass mal so stehen.
Ohne Pop.
In der kommenden Woche begrüße ich hier als Studiogast Manuel Götsching. Es geht um sein in England jetzt veröffentlichtes Buch The Musical Life of Manuel Götsching, Deep Distance und viele Konzerte der letzten Zeit. Glückwunsch auch zum gestrigen Geburtstag an Manuel Götsching. Mit Shuttlecock Joe Clausel meets Manuel Götsching schicke ich Sie dann auch in die Nacht in Richtung der nachfolgenden Sendung. Stefan, bedanke mich sehr für den Studiobesuch. Hat viel Spaß gemacht wieder. Wünsche viel Erfolg mit der Platte Wald, die wie gesagt am Freitag erscheint und der demnächst anstehenden Tour oder den Einzel-Events. Danke dir.
Vielen Dank, Olaf. Hat mich wieder sehr gefreut.